Ja, guten Abend miteinander. Wir sind gerade angekommen vor ein paar Stunden und bringen Grüße mit von unserem brasilianischen Praktikanten Sergio Selke. Nicht mehr Praktikant, nun Doktorand, Pfarrer der brasilianischen Kirche und macht zurzeit seine Doktorarbeit in Leipzig bei einem Professor, jetzt ist mir der Name ausgefallen, egal, also ganz bekannter Mann, guter Mann auch. Und sie warten gerade auf ihr erstes Kind. Also viele Grüße von Sergio und seiner Rachel. Und ich hoffe, dass wir in 14 Tagen dann berichten können, dass da ein Junge geboren ist, der Francesco heißen wird. Bitte? Francisco. Francisco. Francisco, nicht Francesco. Francisco. Okay, meine Frau weiß alles besser, deswegen bin ich jetzt still und sage das, wovon ich vielleicht ein bisschen mehr verstehe. Ja, Janette hat es ja schon gesagt, wir haben gerade das Thema leidenschaftlich glauben. Letztes Mal haben wir über das Thema leidenschaftlich beten und heute möchte ich so die Frage stellen, wie kann ich einen leidenschaftlichen Glauben entwickeln und möchte Anstöße geben zu einer Entfaltung einer Spiritualität, die die Leidenschaft für Jesus auslösen kann in uns. Jeder von uns ist ja von Gott auf seine ganz besondere Art und Weise geschaffen. Und es gibt keinen von uns ein zweites Mal. Das macht das Leben bunt, es bereichert uns und manchmal ist es auch etwas anstrengend. Aber weil du etwas Besonderes bist, hast du auch deine dir eigene Art und Weise zu glauben. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Glaube an Jesus völlig beliebig ist und dass man glauben kann, was man gerade so zusammenbasteln möchte. Nein, es geht darum, dass jeder seine Beziehung zu Jesus so lebt, wie es zu ihm passt. Und wie sieht das bei dir aus? Wie gestaltest du deinen Glauben? Und ich möchte dich heute Abend dazu ermutigen, zu entdecken, wie du glaubst. Ich stelle dir verschiedene Möglichkeiten vor. Du kannst das alles gar nicht umsetzen, zumindest nicht alles auf einmal. Aber du könntest das ein oder andere ausprobieren und das würde deinen Glauben bereichern. Ich frage dich also, was passt zu dir? Wo kann ich etwas Neues lernen? Was ist mir fremd, aber doch irgendwie auch interessant? Könnte ich mal ausprobieren. Das Erste, dein Glaube braucht Höhepunkte. Richte dir regelmäßig besondere Tage in deinem Leben ein, in denen du die Nähe Gottes suchst. Das können ein paar Tage im Kloster sein, das kann der Besuch einer Freizeit, wie wir jetzt nächste Woche vorhaben, sein, der Besuch einer Tagung, ein Gebetstag, Besuch bei einer besonderen, interessanten Gemeinde. Solche Höhepunkte bilden nicht den Alltag unseres Glaubens. Höhepunkte sind immer Ausnahmen. Es gibt Christen, die von einer Konferenz zur anderen hoppen, die brauchen diese besonderen Erlebnisse, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass dir solche Höhepunkte helfen, deinen Glauben frisch und lebendig zu halten. Sie geben dir immer wieder neue Impulse. Ihr versteht, was ich meine. Wir brauchen diese Höhepunkte, sie ermutigen uns, sie tun uns gut, aber sie ersetzen nicht unseren Alltag mit Jesus. Welchen Höhepunkt könntest du dir in den nächsten Monaten, vielleicht im kommenden Jahr, einplanen? Das Zweite, erlebe das Kirchenjahr bewusst. Wir durchleben in einem Jahr die wichtigsten Punkte des christlichen Glaubens, wenn wir dem Kirchenjahr folgen. In der Weihnachtszeit entdecken wir, wie sehr Gott uns liebt. Er hat für uns den Himmel verlassen, er ist Mensch geworden, er will uns ganz, ganz nahe sein. Er ist uns Mensch geworden für uns, Gott ist da bei uns. Die Passion und die Osterzeit erinnert uns daran, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Gott ihn auferweckt hat vom Tod. Und wir dürfen wissen, dass er unsere Schuld am Kreuz geklärt hat. Die Auferstehung Jesu zeigt uns, dass der Tod überwunden ist und jetzt kann uns nichts mehr von Jesus trennen. Pfingsten haben wir nächste Woche. Pfingsten bedeutet, Gott ist durch seinen Geist unter uns gegenwärtig. Wir sind nicht allein. Er beschenkt uns mit seinen Gaben, damit wir ihm dienen können. Er nimmt uns an der Hand, er führt uns und wenn wir ihn fragen, antwortet er. Am Ende des Kirchenjahres denken wir daran, dass unser Leben ein Ende hat. Das hilft uns, Prioritäten zu setzen. Wir überdenken unser Leben und wir richten uns neu aus. Und über all dem steht die Hoffnung, einmal bei Gott sein zu dürfen und in seiner Nähe zu leben. Wir kommen jetzt gerade von Ostern und stehen kurz vor Pfingsten. Welcher Aspekt aus dieser Zeit könnte dein Glaubensleben für die nächsten Wochen, für die nächsten Tage befruchten? Das Dritte klingt jetzt für uns ungewöhnlich, aber ich sage es trotzdem. Nimm liturgische Elemente in deinen Glauben auf. Wir hatten Klassentreffen, ich habe mich mit meinen Geschwistern, mit denen ich meine theologische Ausbildung erlebt habe, getroffen, bis gestern Abend noch, spät war es, ja. Und ich habe mich erinnert, dass wir jeden Abend, nachdem wir fertig waren mit Unterricht und Lernen und allem, haben wir uns getroffen, zusammengesetzt, miteinander gebetet. Und nach ein paar Wochen ist uns aufgefallen, dass wir in unseren Gebeten auf der Stelle treten. Vielleicht fällt uns das selber auch auf, dass uns das auch passiert. Und dann haben wir angefangen, ein liturgisches Abendgebet zu entwickeln, das bis heute noch am Johanneum gebetet wird. Und wir haben verstanden, mit diesen vorformulierten Texten und Gebeten ist im Grunde alles gesagt, da musst du nichts mehr machen. Wir können uns hier beim Beten fallen lassen. Diese Gebete haben uns mit der Zeit getragen und viele davon sind heute noch in meinem Leben gegenwärtig. Liturgische Gebete haben einen Gehalt, denn in ihnen steckt die Erfahrung, die glaubende Menschen über hunderte von Jahren gewonnen haben. Sie holen uns ab und sie führen uns in die Gegenwart Gottes. Und diese Wiederholungen, die helfen uns, dass diese guten Gedanken bei uns in die Tiefe sacken. Liturgische Gebete können zu neuen Gewohnheiten führen, zum Beispiel zu einem Tagzeitgebet oder zu verschiedenen Tagzeitengebeten. Wir unterbrechen mehrmals am Tag unseren Alltag und werden, vielleicht nur ganz kurz, aber wir werden vor Gott still. Und da genügen wirklich nur wenige Minuten, zum Beispiel in der Mittagspause. Und diese wenigen Minuten können dem ganzen Tag eine neue Richtung geben. Man kann solche Gebetszeiten auch wie Termine abarbeiten. Dann werden sie nicht helfen. Wir sollten so etwas bewusst beten. Und dann geschieht es, dass diese liturgischen Gebete zu einem Teil unseres Lebens werden, unseren Glauben lebendig halten. Möchtest du das ausprobieren? Vielleicht für nur ein paar Tage oder ein paar Wochen lang, dir in der Mittagszeit 5 Minuten für Gott zu reservieren und einfach nur vor ihm da zu sein? Fasten ist das nächste Thema. Wir Protestanten haben ja mit dem Fasten unsere Probleme, aber wir können es leider nicht ändern. In der Bibel ist davon die Rede und sogar Jesus hat gefastet. Wenn wir Christen fasten, dann geht es nicht darum, dass wir abnehmen. Das ist nicht unser erstes Ziel. Fasten ist keine Form der Selbstkasteiung. Wenn Christen fasten, dann räumen sie alles Störende zur Seite, um sich ganz auf Gott ausrichten zu können. Das Ziel des Fastens ist Konzentration. Am Anfang meines Dienstes oder unseres Dienstes haben meine Frau und ich sonntags auf das Mittagessen verzichtet und wir haben stattdessen gebetet. Auf was könntest du verzichten, damit du dich besser auf Jesus ausrichten kannst? Durch Fasten können geistliche Durchbrüche vorbereitet werden. Ich erinnere mich noch an unseren alten Inspektor in Bayern. Wenn der schwere Entscheidungen zu fällen hatte, dann hat er sich für ein paar Tage zum Fasten und zum Beten zurückgezogen. Wenn wir fasten, erwarten wir nicht, dass Gott unseren Verzicht belohnt. Darum geht's nicht. Es ist vielmehr so, wenn du fastest, vertieft sich dein Gebetsleben und dann kommen geistliche Prozesse in Gang und dann bewegt sich auch geistlich etwas. Mein nächster Impuls, Meditation, damit Gottes Wort in dir wirkt. Für viele Christen ist der Begriff Meditation ein rotes Tuch und wir ordnen diesen Begriff den fernöstlichen Religionen zu. Und manche Praktiken aus dieser Ecke sind ja wirklich fragwürdig. Wenn aber ich von Meditation rede, dann meine ich das, was im Psalm 1 beschrieben ist. Dieser Psalm lobt den, der Tag und Nacht über dem Wort Gottes sitzt und darüber nachsinnt. Und bei diesem Wort steht in der lateinischen Bibel der Begriff meditare. Und als Maria gesagt wird, dass sie einen Sohn zur Welt bringt, bewegt sie diese Worte in ihrem Herzen. Und auch da steht meditare. Gottes Wort von allen Seiten betrachten, es immer wieder anzuschauen, es in sein Herz hineinzunehmen, es zu bewegen, es sich laut vorzusprechen, es auswendig zu lernen, das verstehe ich unter christlicher Meditation. Und wenn wir so mit dem Wort Gottes umgehen, dann wird es seine Wirkung in unserem Leben entfalten. Könntest du dir vorstellen, dich einmal pro Woche für 30 Minuten oder vielleicht sogar länger mit der Bibel zurückzuziehen und einen Bibelabschnitt 30 Minuten lang immer wieder anzuschauen und zu lesen und von allen Seiten anzugucken? Ich möchte über Gebetshaltungen reden. Denn wir reden, merkt ihr jetzt, wenn ich hier stehe, nicht nur mit Worten, sondern ich rede auch mit meiner Körperhaltung, mit dem Klang meiner Stimme, mit meinem Blick, mit meinen Gesten. Und wenn wir mit Gott reden, können wir das auch mit unserem ganzen Körper tun. Wir erheben unsere Hände zu Gott, so flehen wir um Hilfe. Wir gehen auf die Knie, geben uns Gott hin und beten ihn so an. Wir falten die Hände wie ein Sklave, das ist das Zeichen eines Sklavens, und zeigen damit, ich bin dein Gott. Wir beugen den Kopf, wir schließen die Augen, wir demütigen uns vor Gott und wir erheben Gott damit. Wenn wir mit unserem ganzen Körper beten, dann zeigen wir, ich gehöre zu Gott. Und zwar mit Haut und Haaren. Probier doch mal aus, welche Körperhaltung zu deiner momentanen Verfassung passt, in der du Jesus begegnen willst. Und wenn du das nächste Mal betest, dann achte mal auf deine Körperhaltung. Was sagt sie aus? Und wie verändert sich dein Gebet, wenn du deine Haltung, deine Körperhaltung änderst? Man kann Gott auch mit der musischen Seite seines Lebens begegnen. Arbeitest du gern mit Ton oder malst du? Machst du gerne Musik? Brauchen wir bei Thomas nicht fragen. Schreibst du Texte? Gott hat diese Begabungen in dein Leben gelegt, damit du sie für ihn einsetzt. Du kannst Gott ein Gebet singen. Du kannst dein Lob malen. Du kannst Gott deinen Dank töpfern. Er hat dich dazu begabt. Und vielleicht gelingt es dir sogar so leichter, auf diese Art und Weise Gott dein Gebet zu bringen, als du das mit Worten kannst. Denn wenn wir beten, betet ja unser ganzer Mensch mit, nicht nur die Hand oder der Mund oder der Kopf. So ein kleines Hobby von mir ist zu fotografieren und ich versuche Gott mit meinen Bildern auch ein Stück zu ehren. Gelingt mir noch nicht so ganz. Und als Bläser tun wir das auch mit unserer Musik. Wir wollen Gott ehren. Und wie könntest du Gott mit deiner Begabung ehren? Nimm die Lebensphase wahr, in der du dich gerade befindest. Im Laufe unseres Lebens durchschreiten wir verschiedene Phasen. Man könnte von Jahreszeiten des Lebens reden. Da gibt es die Kindheit und die Jugend. Das wäre so etwas wie der Frühling. Da wachsen wir, da entwickeln wir uns. Und die Zeit des Erwachsenseins, das könnte der Sommer unseres Lebens sein, da beginnen wir zu reifen. Im Herbst des Lebens ist das so etwas wie die Erntezeit. Die Früchte unseres Lebens werden dann sichtbar. Und der Winter bringt die letzte große Aufgabe, und das ist wirklich eine große Aufgabe. Da bereiten wir uns darauf vor, dass wir schwächer werden, dass wir immer weniger können und dass wir eines Tages auch einmal sterben werden. Ist dir bewusst, in welcher Phase des Lebens du dich gerade befindest? Und wie betest du in dieser Phase? Und was betest du in dieser Phase? In der Jugend geht es um die Frage, wer bin ich? Da bin ich etwas ungestüm und da frage ich Gott danach, Herr, sag mir das doch bitte. als Erwachsener, da geht es mir um das Gestalten des Lebens, der Übernahme von Verantwortung, auch in der Familie, in der Gemeinde, für die Welt. Da bete ich um Führung. Herr, wo geht's hin? In der Reifezeit wird mir immer klarer, wer ich bei Gott und vor Gott bin. Ich erkenne meine Gaben und ich erkenne meine Grenzen. Und dann merke ich, es ist Zeit dran, mich zu versöhnen mit Menschen und auch mit mir selber, um Vergebung zu bitten und um Weisheit zu beten. Und im Alter, wenn die Kräfte geringer werden und die Lebensmöglichkeiten immer enger werden, da lerne ich jetzt, ich bin ganz und gar von Gottes Gnade abhängig. Und mein Gebet lautet, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Wie solltest du in deiner jetzigen Lebensphase beten? Was ist der Inhalt deiner Gebete? Eines der kürzesten Gebete in der Bibel lautet, hier bin ich. Als Gott Abraham berufen hat, antwortete er, hier bin ich. Und dann forderte er Abraham auf, seinen Sohn zu opfern. Und Abraham tut, was Gott will. Er baut einen Altar, bindet seinen Sohn, er will ihn töten und in dem Moment ruft Gott wieder, Abraham. Und er antwortet wie zuvor, hier bin ich. Und Gott befiehlt er, tu deinem Sohn nichts an. Wir kennen die Geschichte, Abraham opfert an der Stelle seines Sohnes ein Tier, das Gott ihm zur Verfügung gestellt hat. Hier bin ich. Meinem Gefühl nach und meiner Erfahrung nach bringt dieses Gebet am tiefsten meine Hingabe an Jesus zum Ausdruck. Hier bin ich. Und viele Menschen haben das Gebet bisher gebetet. Ich glaube, dass dieses Gebet uns in das Zentrum eines leidenschaftlichen Glaubens führt. Hier bin ich, Herr. Hier bin ich, das sagt der Knecht zu seinem Herrn, ein Schüler zu seinem Lehrer, ein Diener zu seinem König. Und wenn du so betest, dann stellst du dich damit Gott ganz und gar zur Verfügung. Und dann kann Gott dir begegnen, dann kann er an dir handeln, dann kann er dich ausrüsten, dann kann er dich senden. Und das Geheimnis ist, je mehr du dich an Gott auslieferst, desto tiefer wirst du ihm begegnen. Beginne die Zeit mit Gott, mit diesem Gebet. Hier bin ich. Und dann warte mal auf Gottes Antwort. Was wird passieren? Anbetung ist ein ganz großer Teil, aber ich möchte gerne auf diesen Teil verzichten, weil wir darüber an einem Abend schon einmal uns Gedanken gemacht haben. Und ich komme nun zum letzten Punkt. Lebe in einer unmittelbaren Verbindung mit Gott. Ich weiß nicht, ob jemand von uns sich mit Rennen auskennt, aber ich weiß von Rennfahrern, dass die, bevor sie eine Strecke fahren, diese Strecke in der Regel zu Fuß abgehen. Sie schauen sich jede Kurve ganz genau an, sie prägen sich die Strecke genau ein und sie fahren in Gedanken immer wieder diese Strecke ab und überlegen sich, wann muss ich bremsen, wann muss ich schalten, wann muss ich Gas geben. So wie ein Rennfahrer sich die Strecke durchdenkt, so kannst du alles, was dein Leben betrifft, mit Gott besprechen. Du kannst mit ihm deine Situation durchdenken, in der du dich befindest, Reaktionen überlegen, Entscheidungen abwägen, Termine vorbesprechen, Begegnungen und Aufgaben vordenken. Gib dein Leben Jesus in die Hand und liefere dich an ihn aus. Sag ihm, Herr, regiere du in mir. Handle durch mich und ich möchte ganz durchlässig sein für dich. Wenn du das tust, wird Gott durch dich handeln und in dir wirken. Und du wirst erleben, wie das dein Leben auf eine neue Art und Weise bereichert und beflügelt. Du kannst alles mit Jesus besprechen und du kannst das zu jeder Zeit tun. Paulus fordert uns auf, wir sollen ohne Unterbrechung beten. Das heißt, wir sollen Jesus gegenüber so unmittelbar und so offen sein, dass wir ohne große Umstände sofort mit ihm reden können. Jesus ist für mich wie ein Freund, der mit mir durchs Leben unterwegs ist. Und ich brauche nur meinen Mund zu öffnen und schon bin ich mit ihm im Gespräch. Wenn du so lebst, dann wird deine ganze Existenz vom Gebet durchdrungen und du bist permanent mit Gott verbunden. Und das ist meine Überzeugung, wird deine Leidenschaft für Jesus stärken. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du ein großes Interesse an uns hast, dass du uns so sehr liebst, dass du zu uns kommst und uns ganz nahe bist. Und ich danke dir, dass du nicht nur irgendeiner sein möchtest in unserem Leben und für unser Leben, sondern dass du der Herr unseres Lebens sein möchtest und die Mitte unseres Lebens. Und ich möchte dich bitten, dass wir das nicht nur so sagen, wie man halt manches sagt, sondern das wirklich auch meinen und dann ehrlich sagen, Herr, hier bin ich. Und so wollen wir unser Leben dir hingeben, in deine Hand hineinlegen und dich bitten, wirke du in uns und durch uns. Nimm uns in deine Hand und gebrauche uns zur Ehre deines Namens. Ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest, damit unser Glaube immer wieder neu, frisch und lebendig ist. Ich bitte dich, dass du in uns wirkst, auch dort, wo wir uns sogar wehren, dass wirklich deine Kraft und deine Gegenwart in uns zu deinem Ziel kommt. Herr, wir sind es nicht wert, dass du in uns wohnst, aber sprich du nur ein Wort, dann wird unsere Seele gesund. Und miteinander und füreinander beten wir, so wie es unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Wir stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen in diesen Abend und in die Woche gehen mit dem Herrn, der uns begleitet, der bei uns ist und der uns immer wieder neu so begegnet, dass unser Glaube lebendig ist und sprudelt und dass seine Gegenwart, die in uns lebt, auch auf andere überspringt. So wollen wir uns zum Segen erheben. Entschuldigung. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.